Herzlich willkommen und Servus bei der neuen Folge der österreichischen Ausgabe von Neues Stiften. Mein Name ist Michi Kaiser und ich habe mir heute das Thema Impact Investing vorgenommen und habe dazu Dr. Reinhard Milner und Fabian Scholder von der Wirtschaftsuniversität Wien eingeladen, mit mir darüber zu sprechen. Beide Herren sind Wissenschaftler am Kompetenzzentrum für Non-Profit-Organisationen und Social Entrepreneurship der WU Wien. Und Herr Milner ist darüber hinaus auch noch Mitbegründer des Social Entrepreneurship Centers. Herzlichen guten Morgen.
Guten Morgen, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Herr Kaiser.
Guten Morgen, schön, dass Sie da
Gerne.
sind.
Impact Investing ist ja in aller Munde. International schon ein bisschen länger, seit mehr als einem Jahrzehnt, in Österreich eher in jüngerer Vergangenheit. In Anlehnung an Karl Kraus könnte man ja fast meinen, bei uns passiert alles ein bisschen später. Dennoch, glaube ich, ist es Grund genug, darüber zu reden, weil es da viele sozusagen Initiativen und Aspekte gibt, die zu beleuchten sind. Ich habe mir eine Definition rausgesucht vom Global Impact Investing Network. Die definieren Impact Investing als sozusagen sinngemäß übersetzt Investitionen mit dem zentralen Zweck für Mensch und Planet, eine positive Wirkung bei gleichzeitiger finanzieller Verzinsung zu generieren. Jetzt lässt für mich die Definition schon relativ Spielraum für Diskussion. Wie geht quasi gemeinnütziges und gemeinwirtschaftliches Engagement mit finanziellem Rückfluss zusammen? Welche Schattierungen gibt es überhaupt? Also wo fängt Impact Investing an und wo hört es auf? Und kann man sowohl auf den Seiten der Geldgeber als auch auf der Seite der Organisationen, die dann Impact generieren sollen, einen Trend ablesen? Über das würde ich ganz gern diskutieren und vielleicht zum Einstieg, Herr Milner, an Sie die Frage, wie kann man denn Impact Investing eigentlich verorten? Also so im Spektrum zwischen Philanthropie auf der einen Seite und ganz normaler, ja, Beteiligung oder Investment auf der anderen Seite.
Ja, Sie haben das insofern auch gut erkannt und wiedergegeben. Es gibt da eine Definition oder in der Diskussion am öftesten vorgebracht wird, und das ist die sogenannte GIN-Definition, also die Definition des Global Impact Investing Networks. Und von der Definition aus kann man jetzt in alle Richtungen auch eine Diskussion starten. Man kann sich zum Beispiel anschauen oder man kann diskutieren, was heißt denn finanzielle Rendite in diesem Kontext? Ist das eine sogenannte marktübliche oder Rendite oder kann das eine Rendite sein, die ein bisschen darunter ist, liegt? Andere Autorinnen diskutieren das eher als auch eine Möglichkeit, Kapitalerhalt überhaupt als Kriterium heranzuziehen. Also es muss nicht zwingend eine Rendite sein, es kann auch die Erhaltung des Kapitals sein, des eingesetzten Kapitals. Andere sagen auch wiederum, irgendein finanzieller Rückfluss, sei es auch was das eingesetzte Kapital betrifft, reicht schon aus, denn es ist immer noch mehr als eine Spende, wo es eben keinen Rückfluss gibt, wenn man jetzt nur die finanzielle Dimension betrifft. Und da kann man sich jetzt auch an vielen anderen Aspekten dieser Definition abarbeiten, Stichwort Dimension der Intentionalität, also dass so eine Investition auch bewusst gesetzt werden soll, bis hin zu der Frage, was heißt denn Wirkung zu messen oder Wirkung darzustellen in diesem Kontext.
Aber es
Bitte.
muss eine, oder muss, aber es bestimmt schon sozusagen die Definition, dass es einen materiellen Rückfluss gibt, auch wenn er nicht marktüblich verzinst ist, also nicht eine rein ideelle Geschichte.
Ja, so würde ich das sehen. Also ich formuliere das immer so, irgendeine Form eines finanziellen Rückflusses. Und wie gesagt, jetzt kann man darüber diskutieren, was das eingesetzte Kapital betrifft, in welcher Höhe und in welcher Höhe noch dazu eine allfällige Rendite ausschauen soll. Ich meine, generell ist der Begriff der Investition immer recht stark verbunden mit irgendeiner Form des Rückflusses, einer Rendite oder auf Englisch eines Returns. Ich glaube aber, dass diese Bandbreite oder Schattierung dieser Diskussion auch eine ist, der zusammenhängt mit der Frage, was unterscheidet den Impact Investing von potenziellen anderen Zugängen? Und ich glaube, da hilft es zu verstehen, dass ein Akteur oder Akteure, die diese Diskussion auch treiben, unter anderem, da komme kommt ja auch der Podcast oder der Name des Podcasts her, nämlich Akteure aus der Philanthropie. Und jetzt waren es Stiftungen über Jahrzehnte und Jahrhunderte quasi gewohnt, im Geschäft des Spendens, des Stiftens, der sogenannten Grants zu sein. Und das kann man ja auch verstehen als Investitionen, die halt möglicherweise keinen finanziellen Rückfluss haben, ja, aber vielleicht sowas wie einen sozialen Rückfluss oder einen Social Return oder Social Impact. Und wenn das jetzt so die Praxis war, über viele Jahrzehnte und möglicherweise Jahrhunderte, dann ist die Diskussion jetzt in einem Stadium, wo Impact Investing oder dieser Ansatz des Impact Investings auch als eine Möglichkeit verstanden wird, das, was man früher nur einmal machen konnte, nämlich eine Spende oder einen Grant zu geben, das möglicherweise jetzt auch mehrmals zu machen, weil es eben auch potenziell einen finanziellen Rückfluss gibt. Wie gesagt, das eingesetzte Kapital, Teile davon oder vielleicht sogar eine zusätzliche Rendite. Und das ist natürlich als Ansatz und Vorstellung auch sehr verlockend, weil ich damit ja die guten Dinge, die ich ja unterstützen will, die ich befördern will, den positiven Impact, die positive Veränderung, die ich erzielen will, ja, idealerweise dann mehrmals machen kann. Ich kann dieses Geld, diese Investitionen ein Stück weit recyceln und mehrmals wieder einsetzen für bestimmte Zwecke. Und daher ist das Impact Investing auch in der Diskussion oder im Konzept ein Ansatz, eine Spielart, die da durchaus die letzten 10, 15 Jahre für Aufmerksamkeit gesorgt hat, auch für viel Interesse aus ganz unterschiedlichen Richtungen, aber eben im Besonderen auch aus der Stiftungswelt. Und daher sieht man auch bei vielen Instrumenten, dass Akteure aus der Stiftungswelt oder aus der Philanthropie-Landschaft da beginnen, mit solchen Instrumenten, ich will nicht sagen zu spielen, aber Dinge auszuprobieren und zu schauen, ist das ein gangbarer Weg, quasi mehr positiven Impact auch zu erzeugen.
Das heißt, auf der einen Seite, dass bei der gebenden Seite ja dann, ich sage jetzt einmal, vielleicht ein bisschen weniger Vermögen vorhanden sein muss, um trotzdem mehrfach Wirkung zu erzeugen. Da schließe ich dann noch gleich eine Frage an. Auf der anderen Seite kann das nicht auch also gerade in der jüngsten Diskussion rund um das Thema, ich weiß nicht, ne, wer zahlt die Zeche für die Pandemie oder wie gehen wir mit der herannahenden Klimakatastrophe sozusagen um und dass die Vermögenden unter Anführungszeichen sich da in irgendeiner Form beteiligen müssen. Also kann das nicht auch sozusagen ein Kritikpunkt sein, dass man sagt, na gut, jetzt nimmt jemand aus guten Gründen und aus sozusagen auch aus hehren Zielen Geld in die Hand, investiert es, kriegt aber dann eh wieder einen Return zurück. Also eigentlich sozusagen wird vermeintlich wenig mobilisiert. Kann das nicht auch ein Kritikpunkt sein?
Die Diskussion gibt es auch. Ja. Das ist eine Diskussion, die ich ganz gut kenne aus dem Kontext der Social Impact Bonds, mit denen ich mich längere Zeit auch beschäftigt habe, die unter dem Schlagwort der Privatisierung des Sozialen oder der Kommerzialisierung oder der Finanzialisierung des Sozialen durchaus auch geführt wird. Und das ist etwas klar, dass das ist da, damit muss man umgehen. Das hat auch ein Stück weit im Sinne der, dass man da auch besser oder näher drauf schaut, seine Berechtigung. Ist aber auch eine Grundsatz- oder fußt aber auch auf sowas wie eine Grundsatzdiskussion, wer soll denn in welcher Form beitragen zu bestimmten gesellschaftlichen Herausforderungen oder ökologischen Herausforderungen oder Krisen oder Pandemie-Herausforderungen, wenn ja, in welcher Form? Und da wäre ich oder hätte ich so ein bisschen die Vermutung, dass es weder die einen, also weder der Staat alleine noch die Privaten alleine machen können, sollen wir dann eh schon normativ. Aber die Diskussion ist wichtig und die gibt es klarerweise, ja.
Herr Scholder, Impact, nicht? Also nicht diese Wirkung erzeugen, ja? Wie würden Sie denn das beschreiben? Oder anders gefragt, wie kann man es messen? Was wird von den Investoren sozusagen gefordert? Wie ist da sozusagen die Stimmungslage?
Also wir haben es eh schon gehört, dass das Thema Messung ist einer der Punkte, der Impact Investment definiert. Also das ist auch im Diskurs um die Definition kommt das immer wieder vor. Es muss nicht nur diese soziale Rendite geben, sondern die muss auch messbar sein und gemessen werden. Und das ist natürlich alles andere als trivial. Es gibt eine Vielzahl an Methoden und Frameworks, die man da irgendwie anwenden kann, um Wirkung zu messen. Da gibt es jetzt mal viele Probleme damit, aber ich greife jetzt mal zwei heraus. Das eine ist natürlich, dass diese Messung extrem aufwendig ist. Vor allem, wenn man es mit dem monetären Return vergleicht, da kommt halt nachher wieder Geld zurück. Das kann man sich mit einem Prozentsatz relativ schnell ausrechnen und gegenüberstellen. Das ist bei der Wirkung oft schwieriger, vor allem auch, wenn es dann an die Vergleichbarkeit geht. Selbst wenn ich es irgendwie schaffe zu messen, wie vergleiche ich darauf jetzt zwei Investments? Beim einen geht es um das Thema Arbeitslose und wir verhindern Arbeitslosigkeit. Beim anderen geht es um ökologischen Mehrwert. Wie stelle ich die jetzt gegenüber? Was ist da jetzt aus der Wirkungssicht attraktiver? Ganz abgesehen davon, dass es natürlich extrem schwer ist, das zu erheben und sehr aufwendig. Also auch hier ist natürlich die Hürde für Investoren und Investorinnen, die an das Thema herangehen, dass sie sich mit dem Thema mal befassen müssen und dass die Messung ein bisschen oder überhaupt mal verstehen. Das ist natürlich extrem aufwendig und schnell auch teuer.
Sind die Investoren fit in dem Thema?
Die Investoren sind in der Regel neu, für die ist das Thema neu. Viele sehen das als eine der größten Hürden, warum sie sich nicht ganz trauen, ins Thema Impact Investment einzusteigen. Und man sieht da auch, sie sprechen prinzipiell ein bisschen eine andere Sprache als die Investees, also die kapitalempfangende Seite auf der anderen Seite, die natürlich einen tendenziell oft einen größeren Fokus auf die Wirkungslogik haben und weniger Fokus auf die Return-Seite, also auf die finanzielle Return-Seite. Jetzt ist es so, auch damit befassen wir uns seit einiger Zeit mit der Frage, wie gehen denn Investoren an diese Beurteilung des Impacts heran, vor allem in der frühen Phase. Wenn ich jetzt ein frühes Venture, ein frühes Sozialunternehmen bei mir habe, dann haben die ja noch keinen Impact erreicht. Das heißt, die haben eigentlich auch noch nichts zu messen. Das heißt, wie beurteile ich jetzt im Voraus, was denn da rauskommen kann und was ich da messen kann? Und da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Viele machen es dann halt doch mit Bauchgefühl. Für viele ist es dann zwar in der Theorie was, wo sie sagen, wenn man sie fragt, ja klar, wir messen, aber wirklich messbar ist dann oft, gerade in der frühen Phase noch nichts. Genau, und dann im Nachhinein oder auch wenn dann der Impact-Investment-Vertrag irgendwie verhandelt wird, ist natürlich die Messung was man mitdenken muss, weil es Geld und Zeit kostet, was eigentlich beiden Seiten auf die Nerven geht, aber irgendwie dann doch dazugehört, dass man weiß, was das Investment wirklich bewirkt hat.
Also wäre es da nicht gescheiter, eher eine Effizienz zu messen? Also sozusagen, ob für den Investor das effizient eingesetzt war. Ich weiß zwar nicht, ob sozusagen das dann besser vergleichbar wird, aber...
Was wäre denn da auf der Wirkungsebene eine Effizienz? Ich meine, es gibt da zum Beispiel den Social Return on Investment, der münzt den erreichten Impact auf monetären Mehrwert für die Gesellschaft um. Klingt jetzt mal gut, weil man es sehr greifbar macht, ist aber auch extrem aufwendig und geht dann irgendwo natürlich, ist es schwammig, da wirklich festzulegen, welcher Schritt bringt jetzt wirklich welchen Mehrwert. Aber natürlich ist es schwierig und das Thema Effizienz müsste man sich auch als Investor überlegen, was wäre für mich effizient. Und da ist man dann schnell wieder zumindest nahe an der Messung dran.
Also es wird sowohl die Investoren als auch die Investees sozusagen nicht auslassen, das Thema, wenn ich das so ein bisschen raushöre da.
Genau, also es gibt den Ansatz, den einige Investoren dann jetzt fahren, da kann vielleicht der Kollege auch ein bisschen was dazu sagen, die sagen, sie sourcen das ein bisschen aus, sie holen sich Experten und Expertinnen ins Boot, die das für sie beurteilen und wenn die sagen, das hat Impact, dann glauben sie ihnen das und dann brauchen sie keine großen Wirkungszahlen mehr, weil es einfach wahnsinnig aufwendig und teuer ist. Da kann man darüber diskutieren, wenn nachher keine Zahlen rausschauen, ob das Messung ist. Es wird aber nichts daran vorbeiführen, dass man sich zumindest mit dem Thema Wirkung weiterhin befassen muss.
Vielleicht kommen wir von sozusagen der sozusagen eher abstrakteren Ebene auf die konkrete Situation in Österreich zu sprechen, weil Sie haben ja jüngst eine Studie zum Thema Status des Impact Investings herausgebracht und die im Juni auch vorgestellt. Herr Milner, was ist denn da so Ihr Befund zu dem Thema? Wie steht es denn um das Impact Investing in Österreich?
Ja, also so allgemein, Impact Investing ist als Thema und Diskussion in Österreich angekommen. Sie haben es ja zu Beginn schon mit Karl Kraus quasi beschrieben. Ein bisschen später, aber doch, aus ganz unterschiedlichen Gründen oder vorgebracht von ganz unterschiedlichen Treibern. Was so ein bisschen eine Klammer zu dem bisher Gesagten auch darstellt, und das wäre auch so ein Befund aus unserer Erhebung, ist den einen Investor, den gibt es nicht. Ich habe ja eingangs auch eine Herkunft der Diskussion abgeleitet, nämlich aus dem Philanthropie, aus dem Feld der Philanthropie, aus dem Stiftungssektor. Eine andere Herkunft des Themas oder der Diskussion ist ja auch aus der Finanzwirtschaft, wo zusehends mehr unterschiedliche Investorinnen, Typen, Vehikeln von Investoren sich mit dem Thema beschäftigen. Da kommt die Diskussion halt aus diesem Feld der nachhaltigen Geldanlagen oder auf Englisch der Socially Responsible Investments. Und die haben jeweils ihre unterschiedlichen Problemlagen. Ja, also die Akteure der Philanthropie, zumindest die etablierteren oder institutionalisierteren, die waren immer schon ganz gut in der Einschätzung des Impacts, wie wir das heute nennen. Also da gab es auch früher schon und immer regelmäßig auch das Thema Evaluation, welche Interventionen funktionieren und so weiter. Und die haben vielleicht eher das Problem, wie gehe ich mit der ganzen finanzwirtschaftlichen Dimension des Impact Investings um? Und umgekehrt ist es möglicherweise, oder zumindest deutet sich das an, mit Akteuren der finanzwirtschaftlichen, aus der finanzwirtschaftlichen Ecke oder aus dem Finanzsektor. Nämlich, wie gehen die mit dem Thema Impact und Impact-Messung um? Das ist für die Neuland. Das passt sich nicht ein in die üblichen Kennzahlen, Reporting, Verpflichtungen und so weiter. Also da wird noch viel experimentiert, aber auch braucht es noch viel Evidenz, und das sind auch so Befunde aus unserer Erhebung. Also was haben wir gemacht? Wir haben 31 Interviews auch geführt über einen Zeitraum von 6 Monaten mit ganz unterschiedlichen aktuellen, aber auch möglichen Akteuren des Impact Investings in Österreich. Also von Vertreterinnen von Stiftungen, Business Angels oder Angel Investors, wie das heutzutage heißt, aus dem Bankenbereich, aus dem institutionellen Investitionsbereich und so weiter. Und haben zum einen abgefragt, wie stehen Sie zum Thema Impact Investing? Wie beurteilen Sie den aktuellen Status quo? Was machen Sie selbst? Wie gehen Sie selbst vor mit potenziellen Investments und ähnliche Fragestellungen? Ein so ein Befund oder ein weiterer Befund, oder das für mich zumindest dann auch überraschend ein bisschen war, dass es Akteure gibt, die sich damit beschäftigen, aus ganz unterschiedlichen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, aber viele von denen dann voneinander dann auch nichts wissen. Also auch in so einem kleinem Land wie Österreich und noch einer überschaubaren Stadt wie Wien, trotz aller Größe, werkeln an allen Ecken und Enden zum Thema Akteure, die gar nicht so viel wissen voneinander. Ja. Und das hat auch damit zu tun, und das war auch ein Stück weit die Übung, die wir dort gemacht haben, das hat auch damit zu tun, dass es durchaus auch noch unterschiedliche Verständnisse gibt, was denn alles Impact Investing sein kann. Ja. Trotz einer oft vorgebrachten Definition wird es in den Details dann spannend, wie zum Beispiel, sind Impact Investments immer Eigenkapitalinvestments oder gibt es auch Debt, also auch Fremdkapital, ist das auch Investment? Sind das nur private oder können das auch institutionelle sein? Welche Vehikel gibt es da? Ich habe Social Impact Bonds schon erwähnt, ist Crowdfunding Impact Investing und. Aus dem heraus haben wir dann so eine durchaus breitere auch Sichtweise und Definition erarbeitet und vorgestellt. Und wenn man die anlegt, dann lässt sich auch in Österreich durchaus einiges an Beispielen finden von Akteuren oder Instrumenten, das jetzt aus unserer Sicht unter Impact Investment fallen würde.
Das liegt mir jetzt auf der Zunge, weil Sie gesagt haben, Beispiele. Was sind denn sozusagen in Österreich Ihrer Meinung nach gute Beispiele für Impact Investing, egal ob sie jetzt funktioniert haben oder nicht, also für die nehmende Organisation, aber rein von der Methodik und von der Vorgehensweise her?
Naja, wie gut es funktioniert, dafür gibt es vielleicht anekdotische Evidenz, aber keine, die ich jetzt irgendwie als robust sehen würde. Dafür ist es noch ein bisschen zu jung oder vielleicht auch zu früh, also zu jung als Thema und zu früh. Wir sehen, dass sich was tut, und Beispiele dafür sind zum einen der eh schon auch zweimal erwähnte Social Impact Bond, beziehungsweise gibt es da jetzt ja auch zwei in Österreich. Social Impact Bond ist keine Anleihe im finanzwirtschaftlichen Sinn, sondern eigentlich eine cross-sektorale Partnerschaft, wo unterschiedliche Akteure zusammenarbeiten, um ein gesellschaftliches Thema zu bearbeiten und da positive Wirkungen zu entfalten. Ich mag jetzt gar nicht im Detail ausführen, wie das funktioniert. Im Wesentlichen ist es aber ein Instrument, das all die Dimensionen, die gängigen Definitionen von Impact Investing umfasst, auch abbildet. Also da wird ein gesellschaftliches Problem adressiert in Partnerschaft unterschiedlicher Akteure. Das hat einen nachweisbaren sozialen Return, da wird auch Wirkungsmessung angewandt und das wird auch überprüft und es gibt eine finanzielle Rendite. Und dafür gibt es Beispiele. Es gibt auch Beispiele im Bankenbereich. Ich hoffe, ich darf die auch namentlich hier anführen, aber das Social Banking der Erste Bank oder die Abteilung dort arbeitet schon seit einigen Jahren zu dem Thema und bietet auch Darlehen an für Sozialunternehmerinnen, die in Zusammenschau mit dem auch jeweiligen sozialen, gesellschaftlichen Nutzen dessen, was dort gemacht wird, beurteilt werden und dort auch Kredite zur Verfügung oder Darlehen zur Verfügung gestellt werden.
Es gibt gleich durchaus Finanzierungen für sozusagen für Projekte oder für Initiativen, die quasi auf dem normalen Kapitalmarkt keine Chance hätten, ne?
Keine Chance oder schwieriger oder vielleicht zu einem Zinssatz, der es nicht darstellt, also der das nicht ermöglicht. Ja. Aber es zeigt auch schon, da gibt es auch Fremdkapital ist etwas, das sehen wir auch international, sogar der überwiegende Anteil des Impact Investings, wenn man den Zahlen folgt, ist Fremdkapital in aller Regel. Ja? Also Eigenkapital ist da eher noch neu und im Experimentierstadium. Was wir auch sehen, ist Fondsstrukturen. Also es gibt auch seit ein paar Jahren einen sogenannten Social Entrepreneurship Fonds, der Kapital zur Verfügung stellt, auch mit den Charakteristika oder den Kennzeichen, die wir vorher diskutiert haben. Da wird von einer privaten Vorsorgekasse aufgebaut, entwickelt und betrieben. Wir sehen Crowdfunding als ein Bereich, wo wir sehen, wo Akteure Kapital einsammeln, das Impact Investing Charakter hat. Ja? Also ist ja öffentlich. Habibi und Habara hat eine Crowdinvesting-Kampagne auch vor 2-3 Jahren gefahren, um ihr Wachstum, ihre Skalierung auch zu finanzieren. Das würde diesen Impact-Investing-Kriterien entsprechen. Banken arbeiten auch im Private Banking zu dem Thema für ganz unterschiedliche Kunden oder Klientinnen. Also es tut sich, wenn man so will, allen Ecken und Enden oder an diversen Stellen etwas. Aber das ist noch kein Feld oder kein Sektor, weil die untereinander halt auch noch zu wenig wissen. Und aus dieser Wahrnehmung, aus diesem Befund heraus, lassen sich auch so ein paar Dinge ableiten für das Thema in Österreich. Den Austausch sehr viel stärker zu befördern, ist so etwas, was dann klarerweise auf der Hand liegt. In unserer Sprache auch das Ökosystem weiterzuentwickeln, also auch Akteure zu entwickeln, die unterstützen können dabei, wie geht man mit Impact-Messung, mit Wirkungsmessung um, welche Instrumente gibt es da. Also auch Akteure, die beide Sprachen sprechen, die des Impact und die der Finanzwirtschaft, das sind so Punkte, die sich da relativ schnell auch aufdrängen.
Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, aber Sie haben mir jetzt sozusagen ein Stichwort noch geliefert, Stichwort Ökosystem. Vielleicht an Sie beide gerichtet noch die Frage auf der regulatorischen Seite oder auf der gesetzlichen Seite sozusagen. Gibt es da Ihrer Meinung nach oder hat sich da aus der Studie heraus noch Handlungsbedarf ergeben? Also sind Dinge noch vom Gesetzgeber vielleicht zu unscharf geregelt oder müssen erst Dinge ermöglicht werden, damit dieses Ökosystem auch sich so richtig entfalten kann?
Fange ich vielleicht an. Da gibt's unterschiedliche Perspektiven drauf. Also was wir schon gelernt haben, ist, dass viele Akteure natürlich sagen, die Rahmenbedingungen müssen angepasst werden. Die Rahmenbedingungen sind noch nicht da. Man kann das aber auch von der anderen Seite aufzäumen, dass man sagt, es gibt Handlungsspielraum, es gibt schon Dinge, die man tun kann und das passiert ja auch schon. Also die Frage ist, ob zuerst das Ökosystem eine, ich nenne es jetzt mal, eine kritische Masse erreichen muss, bevor man erwarten kann, dass die öffentliche Hand reagiert, oder ob man von der anderen Seite kommt und sagt, es gibt natürlich Regulatorien, die hier noch nicht ganz angepasst sind, die noch gewisse Einschränkungen mit sich bringen. Also der Anlegerschutz schränkt zum Beispiel die Möglichkeiten für Institutionelle, vor allem für Banken, extrem ein. Die dürfen eigentlich kein Impact-Investment als Anlageform empfehlen. Also da gibt es schon einiges, wo man noch Schritte setzen kann. Die Frage ist natürlich, muss man jetzt als möglicher Impact-Investor, mögliche Impact-Investorin darauf warten? Oder kann man auch schon jetzt unter den jetzigen Rahmenbedingungen investieren? Das ist wohl nicht so einfach, wie es sein könnte, aber ist durchaus möglich.
Vielleicht zusammenfassend, ich glaube, Aufklärung ist nach wie vor notwendig. Der Austausch, Herr Milner, so wie Sie es gesagt haben, zwischen den Akteuren, sowohl auf der gebenden als auch auf der nehmenden Seite, gehört sozusagen sicher befördert. Der Meinung bin ich durchaus auch, vor allem, weil zu viele Begrifflichkeiten, glaube ich, noch herumfliegen und die sozusagen auf allen Seiten vielleicht anders interpretiert werden. Nichtsdestotrotz finde ich es ja schön, dass Impact Investing angekommen ist, auch in Österreich. Bin gespannt, wie das Ganze weitergeht, welche Projekte uns in der nächsten Zeit auch noch begleiten werden. Und Herr Scholder, Herr Milner, ich sage jetzt schon einmal danke für das Gespräch. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie dabei waren. Wünsche weiterhin eine schöne Zeit, noch einen schönen restlichen Sommer. Bleiben Sie mir gewogen und bis zur nächsten Folge. Ein herzliches Ciao.